Ja, das Buch Genesis ist ein sehr vielfältiges Buch, wo man unendlich viele Dinge über die Erzählung überlegen kann. Aber ich denke, wirklich so ein Thema, das sich durchzieht, ist, dass es eine Menge Konflikte, und zwar gerade auch Konflikte zwischen engen Verwandten, gerade zwischen Brüdern gibt. Und da auch die Frage ist, wie können solche Konflikte, gelöst werden? Und das werden wir uns heute ansehen am Beispiel von Abraham und Lot, keine Geschwister, sondern Onkel und Neffe. Und es ist auch nicht so ein starker Konflikt wie die, die wir im weiteren Verlauf haben. Aber die gesamte Abrahamsgeschichte fängt mit diesem Konflikt an. Natürlich ist schon viel vorher am Anfang von Genesis noch der Konflikt zwischen Kain und Abel. Eigentlich am Anfang schon direkt steht der Brudermord, und in gewisser Weise kann man vielleicht auch sagen, die weiteren Geschichten sind ein Versuch zu verhindern, dass sowas nochmal geschieht. Ja, ich habe Ihnen zunächst mal zusammengestellt, wo Lot im Buch Genesis erwähnt wird. Es fängt also an gegen Ende des 11. Kapitels von der Genesis, noch innerhalb der Genealogie. Genesis 11, 27 bis 29, wo man sieht, dass Lot der Sohn Harans ist, des Bruders von Abram. Er heißt ja noch bis Genesis 17, heißt er ja noch Abram, dann wird er zu Abraham und Nachors. Und auch das Besondere an seinem Schicksal vielleicht ist, dass eben sein Vater Haran noch vor dem Großvater bzw. Vater Terach stirbt in Ur-Kasdim, irgendwo in Mesopotamien. Und es wird dann auch erwähnt, dass Milka, die Tochter Harans, und damit ist sie automatisch die Schwester Lots, die Frau Nachors des Bruders Abrahams wird. Und manche Ausleger sagen dann, weil sofort dann Sarah nach Milka erwähnt wird, dass auch Sarah die Tochter Harans war. Aber da gibt es keine wirkliche Textbasis für, sondern das wird dann ja auch Yiska genannt dort, also das Milka und Yiska als die Töchter Harans bezeichnet. Und wenn man ansonsten über Yiska nichts weiß, kommt dann so die Tendenz, sie mit einer bekannten Person zu identifizieren. Im folgenden Vers heißt es dann, dass Terach Abraham seinen Sohn, Lot seinen Neffen und Sarai seine Schwiegertochter mitnimmt und in Richtung Kanaan zieht. Kommt aber nur bis Charan, eine Stadt im, ich glaube, es heute wäre syrisches Staatsgebiet heute. Dann hören wir von Lot erst ein paar Verse später wieder, als Abrahams eigene Wanderung beginnt in Genesis 12, 4 und 5, wo eben auch die unterschiedliche Formulierung ist, und das wird die Ausleger nachher interessieren. In Genesis 12, 4 heißt es, Lot geht mit Abram, der eben dem Ruf Gottes folgt, in das Land zu ziehen, das dieser ihm zeigen wird. Während es im folgenden Vers heißt, Abram nimmt Sarai, Lot und den ganzen Besitz und die Menschen, die sie in Charan gewonnen hatten, und geht in das Land Kanaan. Und da ist natürlich die Frage, wie weit war das eine aktive Entscheidung Lots? Wie weit hat er sich einfach mitnehmen, mitschleppen lassen? Und was kann das vielleicht schon sagen über das Verhältnis zu den beiden? Da haben wir nachher noch ein paar Texte zu. Dann erfahren wir, nachdem Abraham gerade im Land Kanaan angekommen ist, mit dem Durchziehen des Landes begonnen hat, in Genesis 13,1, dass Abraham wegen einer Hungersnot, Entschuldigung, also das erfahren wir vorher, dass Abraham nach Ägypten zieht wegen der Hungersnot, und in 13,1 heißt es dann, dass er aus Ägypten wieder hinauf in den Negev zieht und Lot mit ihm. Und obwohl das vorher nicht ausdrücklich gesagt worden ist, dass Lot auch mit nach Ägypten herabgezogen ist, können wir von daher annehmen, wenn er mit ihm zurückkommt, muss er wohl auch mit ihm hinuntergezogen sein. Dann ist der Text, der eben der hauptsächliche Konflikt ist, den wir uns nachher noch näher ansehen, in Genesis 13, 5 bis 18, wo es eben heißt, dass beide so viel Besitz haben, so viel Vieh haben, dass das Land sie nicht tragen kann. Und die Hirten Lots und die Hirten Abrahams sich streiten, und Abraham, um den Streit zu vermeiden, dann sagt, sie sollen sich doch trennen, und er Lot die Wahl überlässt, wohin sie denn gehen. Und Lot dann die Umgebung des Jordan sieht, die damals, heißt es, eben ein fruchtbares Land war und dem wohl aufgrund ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit diese Region wählt, um sich niederzulassen, und zwar bei der Stadt Sodom, wo uns dann aber auch gleich gesagt wird, ja, es sieht zwar gut aus und ist vielleicht wirtschaftlich rentabel, aber die Leute von Sodom waren böse. Und das ist natürlich auch eine Frage, was sagt das über Lots Charakter und sein Verhältnis zu Abram aus, wenn er sich niederlässt an einem Ort, in dem recht zweifelhafte Leute wohnen. Und obwohl die beiden sich dann also trennen und Abraham sich anderswo niederlässt, als dann in Genesis 14 berichtet wird, dass ein großer Zug von Königen aus Mesopotamien in die Gegend von Sodom kommt, um dort gegen die rebellischen Könige zu kämpfen, wird auch Lot mit gesamt seinem Besitz gefangen weggeführt. Und Abraham verfolgt sie daraufhin und befreit Lot und alle anderen Gefangenen. Auch ein Aspekt, der nochmal zeigt, dass Abraham trotz der Trennung auch weitere Verantwortung für Lot sieht. Und dann kommt Kapitel 18, die Erscheinung der Boten Gottes an den Eichen von Mamre bei Hebron, wo zunächst nochmal Abraham und auch Sarah die Geburt Isaaks verkündet wird. Aber dann der große Dialog Abrahams mit Gott kommt, als Gott ihm sagt, er wird Sodom wegen seiner Schlechtigkeit vernichten. Und Abraham versucht, die Stadt zu retten und fragt erst eben, wenn noch 50 Gerechte da sind, würdest du sie denn dann nicht doch stehen lassen? Und er handelt es runter auf 10 Gerechte. Und obwohl da Lots Name nie erwähnt wird, steht es wohl auch im Hintergrund, dass Abraham wenigstens versucht, Lot aus Sodom zu retten, wenn er schon nicht die ganze Stadt retten kann. Und die Boten, das geht es dann weiter in Genesis 19, die zwei Boten von den drei, die Sodom zerstören sollen, kommen nach Sodom, werden dort von Lot bewirtet. Und da wird er auch in einer eindeutigen Parallele zu Abraham, der vorher seine Gastfreundschaft gezeigt hat, dargestellt, obwohl man schon sieht, es ist eine andere Atmosphäre. Die Familie ist offensichtlich, hat keinen Anteil an dieser Gastfreundschaft. Und dann kommt die gefährliche Situation, wo die Leute von Sodom über die Gäste herfallen wollen und dann Lot bereit ist, seine beiden Töchter der Vergewaltigung preiszugeben, um die Gäste zu retten. Das wird verhindert, weil die Gäste ja eben Engel sind, die verhindern können, dass die Leute von Sodom die Tür aufbrechen und entweder sie oder die Töchter rausholen. Und diese Boten, Engeln, das ist im Hebräischen dasselbe Wort, ist nicht immer eindeutig, was gemeint ist, holen dann schließlich Lot, seine Frau und seine beiden Töchter aus Sodom heraus, bevor sie die Stadt zerstören, und Lot verhandelt dann noch mit ihnen, dass er nicht irgendwo in die Wildnis gehen muss, sondern in die Nachbarstadt Zoar gehen kann, die deswegen auch nicht zerstört wird. Dann wird uns im weiteren Verlauf von Kapitel 19 berichtet, dass Sodom und Gomorra zerstört werden, Lots Frau zur Salzsäule wird, als sie zurückblickt auf die zerstörten Städte, und auch Abraham blickt am nächsten Morgen auf die Zerstörung. Und da wird eben auch ausdrücklich gesagt, und es war, als Gott die Städte der Ebene vernichtete, da erinnerte sich Gott Abrahams und schickte Lot aus der Umwälzung fort, als er die Städte umwälzte, in denen Lot wohnte. Also auch hier eigentlich die Rettung Lots, Abraham zu verdanken ist. Und schließlich dann das Letzte, was wir von Lot hören, ist, dass seine beiden Töchter, die wohl der Meinung sind, dass es außer ihm keinen Mann mehr auf der ganzen Welt gibt, die mit einer vollständigen Zerstörung der Welt rechnen, sich entschließen, um Nachkommen zu haben, ihren Vater betrunken zu machen, und von ihm schwanger werden. Und die Kinder, die geboren werden, sind Moab und Ben-Ammi, die Stammväter der Völker von Moab und Ammon, die später östlich des Jordan siedeln werden. Und da heißt es dann auch ganz eindeutig in Deuteronomium 2, als die Israeliten eben schon im Ostjordanland sind, und die Frage ist, was sie da erobern dürfen und was nicht, wird ihnen eindeutig gesagt, dass sie Moab und Ammon nicht erobern dürfen, denn den Kindern Lots habe ich sie zum Erbe gegeben. Also da ist noch etwas, auch für die Nachkommen ein gewisses Recht Lots, das sich erhalten hat bis in die späteren Generationen. Ja, soweit also, was wir von Lot hören im Buch Genesis und mit der Erinnerung an ihn im Buch Deuteronomium. Und eben die erste Frage, die eigentlich schon aus Genesis 12, 4 bis 5 kommt, ist, was sagen uns diese unterschiedlichen Formulierungen? Lot geht mit oder Abraham nimmt ihn mit? Und da setzen unterschiedliche Ausleger auch unterschiedliche Akzente. Nechama Leibowitsch, die ja auch immer ältere Ausleger noch zusammenstellt in ihren Untersuchungen, schreibt dazu, ob er aus eigenem Willen ging, mit vollem Bewusstsein, mit dem Wissen, wofür er sein Land, sein Geburtshaus, sein Vaterhaus verlässt und wozu er in das unbekannte Land geht, von dem nur gesagt wird, dass der Ewige es Abraham zeigen wird, aber nicht gesagt wird, wie es heißt und was seine Natur ist. Oder ob er nur ging, weil er von seinem Onkel genommen wurde, wissen wir nicht. Jedenfalls ging er mit ihm, vielleicht nur als Fortsetzung desselben Gangs, mit dem Terach begonnen hatte. Wozu Terach und seine Angehörigen diesen Gang begannen, wissen wir nicht. In jedem Fall endete er ergebnislos. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Pinchas Leyser, Psycholog, der seit vielen Jahren der Herausgeber der Texte zum Wochenabschnitt der religiösen Friedensbewegung Oz v'Shalom ist, gesteht Lot vielleicht ein bisschen mehr zu. Er schreibt, unser Vater Abraham und sein Neffe Lot begannen ihren Weg gemeinsam, wie es heißt, und Lot ging mit ihm. Aus dem gemeinsamen Gehen lässt sich ersehen, dass Lot am Anfang seines Weges sich Abraham anschloss und sein Schicksal und seine Bestimmung mit dem Schicksal seines Onkels, der infolge des göttlichen Befehls aus seinem Land und seinem Geburtshaus in ein unbekanntes Land ging, verband. Die Tora erzählt uns so gut wie nichts über Lots Charakter und wie weit er die Vision verinnerlicht hatte, in deren Folge Abraham bereit war, das ihm Bekannte zu verlassen und eine neue Kultur aufzubauen. Eine Kultur des Vertrauens und der Güte. Lot begleitete Abraham auf seinem Zug von Charan in das Land Kanaan, schloss sich anscheinend seinem Zug hinunter nach Ägypten infolge des Hungers im Land an und kehrte mit ihm in das Land Kanaan zurück, nachdem beide großen Besitz erworben hatten. Abraham hat auf seinem Zug sozusagen einen weiteren Begleiter. An jedem Rastort besteht eine Beziehung zwischen Abraham und dem Heiligen, gepriesen sei er. Manchmal in Form einer Offenbarung des Ewigen an Abraham, manchmal in Form des Baus eines Altares durch Abraham, für den Ewigen, der ihm erschienen war. Lot hatte keinen Anteil an der Beziehung zwischen dem Ewigen und Abraham. Das sieht Radak vielleicht ein bisschen anders in seiner Auslegung. Und seinen Neffen Lot. Denn dieser hörte auf ihn, ließ seinen Großvater zurück, also Terach, und ging mit Abram. Und ihren ganzen Besitz, den sie erworben hatten. Das Problem ist jetzt, wieso steht das im Plural, wenn vorher nur Abraham und hieß? Und von daher wird mit der Pluralform interpretiert das Radak so, das ist Lot. Und der Besitz schließt Geld und andere bewegliche Güter ein. Und die Menschen, die sie in Charan gewonnen hatten, die Knechte und Mägde, die sie in Charan gekauft hatten. Und Onkelos, das ist die wichtigste aramäische Übersetzung der Tora, denkt, dass diese Menschen zum guten Glauben zurückgeführt wurden, dem Glauben unseres Vaters Abraham. Denn Lot hatte auch seinen Glauben und daher schloss er sich ihm an. Und er rief ebenfalls Leute zu sich und zeigte ihnen Gründe, an den Ewigen zu glauben und nur ihm und nicht den Götzen zu dienen. Daher heißt es, die sie gewonnen hatten und nicht die er gewonnen hatte. Unsere Lehrer seligen Angedenkens legten die sie gewonnen hatten auf Abraham und Sarai aus. Er konvertierte die Männer und sie die Frauen. Und schließlich noch Benno Jakob in seinem Kommentar zum Buch Genesis, zu der Erwähnung Lots in Genesis 12. Auch Lot hat jetzt seine große Stunde. Es ist zwar kein Gottesruf, dem er folgt, er hat keinen Vater mehr, den er verlassen müsste, er schließt sich nur an, aber auch er geht. Bei Abraham ist das Motiv Gottesliebe, bei ihm Treue gegen einen nahen Verwandten. Vergleiche Naomi und Ruth. Beides wird von der Tora gleich gewertet. Daher bei beiden nur der Name. Also es das heißt nicht Abraham, der Sohn Terachs, oder Lot, der Sohn Charans, sondern einfach nur Abraham und Lot, der Persönlichkeit an sich gerecht wird und das gleiche Tatwort. Das soll Lot und seine Nachkommen nicht vergessen werden. Und da weist Benno Jakob eben genau auf die Verse aus Deuteronomium hin, dass Moab und Ammon das Recht auf ihr Gebiet haben und die Israeliten das nicht erobern dürfen. Ja, also hier sieht man, wie unterschiedliche Ausleger unterschiedliche Akzente setzen, wie das Verhältnis von Abraham und Lot war, wie weit Lot wirklich an dem Geist Abrahams, könnte man sagen, Anteil hatte. Und je nachdem, wie das interpretiert wird, kann man vielleicht auch schon ahnen oder nicht ahnen, wie es später weitergehen wird. Ja, es sind dazu Nachfragen, Anmerkungen. Im Moment. Doch, Brigitte.
Ja, ich habe gedacht, es ist ja erstmal eigentlich nach den Gesetzmäßigkeiten der damaligen Zeit völlig normal, dass er mitgeht, weil er einfach so zu diesem Familienverband gehört, der sich dazu entschlossen hat, das zu tun, nach Kana anzuziehen. Und sie sind ja auch zunächst mal sehr erfolgreich. Also es gibt keinen Konflikt, der geschildert würde, sondern wenn man sich vor Augen führt, dass sie da viel Besitz sich anschaffen an Gütern, an Menschen, dann partizipiert er ja auch daran. Und es ist ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, wer hat jetzt welchen Anteil daran. Das sieht ja alles noch so sehr danach aus, dass sie gemeinsam das schaffen, was sie da erwerben. Und von daher, ja, gibt es eigentlich wenig Anlass dazu zu vermuten, dass dort irgendwelche Konflikte sich anbahnen.
Ja, ich glaube, es wird auch wirklich mehr der Akzent gelegt auf die Frage, wie weit Lot wirklich an der Motivierung Abrahams und an Abrahams Gottesglauben Anteil hat. Und das, wenn wir nachher sehen werden, ist eben vielleicht auch ein Teil des Konflikts. Die Frage, mein Lot hätte zumindest bei der zweiten Etappe der Wanderung vielleicht schon die Wahl gehabt, sich zu unterscheiden. Wir haben eigentlich die zwei Etappen. Zunächst nimmt Terach, also der Oberhaupt der Familie, nimmt wirklich alle mit. Seine beiden Söhne Abraham und Nachor und Lot. Aber als Abraham loszieht, bleiben ja sowohl sein Vater Terach als auch sein Bruder Nachor in Charan. Und da hätte Lot eigentlich mit genau dem gleichen Recht sagen können, ich bleibe bei meinem Großvater und bei meinem anderen Onkel, anstatt mit Abraham zu gehen. Da wäre durchaus wohl die Möglichkeit, wäre sicher nach altem Familienrecht genauso berechtigt gewesen, mit wem von den beiden er nun geht oder nicht geht. Von daher kann man daraus vielleicht schon ziehen, dass es ihm wichtig war, gerade mit Abraham zu gehen.
Aber Terach stirbt doch in Charan.
Er
Das
stirbt danach, wenn man es rächt. Also wenn man die Chronologie in der Genesis sozusagen einfach um das Kapitel Terach abzuschließen, stellt es so dar, als wenn Terach stirbt, bevor Abraham geht. Aber wenn man die Chronologie nachrechnet, wie alt Terach geworden ist, stellt sich raus, dass er noch am Leben war, als Abraham loszog. Und auch von daher macht es ja viel mehr Sinn, eben auch, dass von Abraham gesagt wird, um das Haus deines Vaters zu verlassen. Also das ist in dem Sinne vielleicht nicht so gut, dass der Text eben das Kapitel Terach beendet und dann zu Abraham übergeht, dass uns nicht, ohne nachzurechnen, nicht klar wird, dass Abraham seinen noch lebenden Vater verlässt dabei.
okay, das versteht man, wenn man den
Ja,
Text.
Benno Jakob ist da sehr gut darin, diese Dinge nachzurechnen. Aber das haben auch die Midraschim natürlich schon gemacht, um das klarzumachen, dass Abraham also wirklich davor eben vor der Frage stand, ob er Gottes Ruf folgt oder ob er bei seinem Vater bleibt. Was den Vater angeht, vielleicht noch ein bisschen an Schärfe verliert, weil der andere Bruder Nachor ja bei ihm bleibt. Also es ist nicht so, dass er seinen Vater völlig alleine zurücklässt. Ja, und was du vorhin sagtest, eben von dem vielen Besitz. den sie hatten und dass es so aussieht, dass der ihnen gemeinsam gehört. Genau, das ist der Unterschied, auf den Nechama Leibowitsch, nachdem sie aus Ägypten zurückkommen, hinweist, dass sich darauf etwas geändert hat. Und sie haben natürlich in Ägypten, Frau Skeet, sehe ich gerade noch, Sie haben sich gemeldet. Sie sind noch stumm geschaltet.
Es wird nirgendwo erwähnt, warum Terach mit seiner ganzen Sippe aus Ur wegzieht.
Ja,
Das wird
richtig.
nirgendwo begründet.
Das schreibt ja auch Nachama Leibowitsch deutlich, dass wir nicht wissen, warum. Und auch bei Abraham, also gut sagen, Gott ruft ihn dazu auf, aber warum, ist eigentlich auch nicht klar. Also bei Abraham sagen die Midrashim dann später, weil eben in Ur Kasdim Götzendienst war und er auch verfolgt worden ist, darum. Und das könnte man natürlich dann eventuell auch auf Terach zurückprojizieren. Aber de facto wissen wir nicht, warum er es tut. Und wir wissen auch nicht, also das heißt ja schon bei, auch bei Terach, er plant nach Kanaan zu gehen, aber er bleibt sozusagen in der Mitte stehen und lässt sich in Charan nieder. Auch das ist nicht klar, warum er den Weg nicht zu Ende durchführt. Das ist Sie sind noch wieder stumm geschaltet.
Könnten das auch wirtschaftliche Gründe gewesen sein, dass es
Natürlich kann man
irgendwie
das.
Klimaveränderungen gegeben hat in der Zeit und die
Ja, wir
Menschen dann
wissen von
keine.
solchen Zügen, auch von größeren Volksgruppen, die gewandert sind, also Wanderung. Man hört es ja auch bei Abraham, auch er verlässt das Land, das ihm Gott verheißen hat, im ersten Moment, wo Hungersnot ist, was auch viele Ausleger sehr kritisieren, wo sie sagen, er hätte auf Gott vertrauen müssen und nicht das Land verlassen sollen. Also das war in alten Zeiten wie auch heute durchaus üblich, dass man aus wirtschaftlichen Gründen das Land verlassen hat. Und vielleicht auch gerade, weil die Bibel keinen Grund gibt, muss man eher so einen prosaischen Grund annehmen, als bei Terach jetzt große religiöse Motivationen zu vermuten. Frau Fricke.
Entschuldigung, vielleicht ist es aber auch, weil es noch Nomaden waren früher. Ich meine, das ist ja auch so Übergang vom Sesshaftwerden, also Nomadentum zum Sesshaftwerden mit den Herden. Und vielleicht spiegelt es das auch ein bisschen wider, dass Vater und Sohn getrennte Wege gehen, eine Neuzeit hinein oder
Das
neuere.
ist durchaus auch möglich. Wir sehen ja auch bei Abraham, dass er zwar dann im Land Kanaan bleibt, aber auch nicht auf einem festen Wohnsitz, sondern öfter mal wechselt. Die Frage ist, wie weit dieses Nomadisieren geht. Also normalerweise ist das sicher schon eher in einer begrenzten Region gewesen und nicht unbedingt gleich von Mesopotamien nach Kanaan. Aber grundsätzlich macht es natürlich eine nomadische Lebensweise leichter, woanders hinzugehen. Wenn man eh gewohnt ist, dauernd unterwegs zu sein, dann muss man weniger zurücklassen, ist eher daran gewohnt, unterwegs zu sein. Das ist auch möglich, natürlich. Also wie Brigitte gerade schon meint, es klingt ja so beim Auszug aus Haran, dass sie ihren vielen Besitz durchaus gemeinsam haben und eben gar nicht mal klar ist, vielleicht sogar wer mehr hat oder ob das überhaupt wichtig ist, wer mehr hat. Und das ändert sich bei der Rückkehr aus Ägypten. Und da ist natürlich in Ägypten bekommen sie weiteren Besitz, weil ja Pharao dem Abraham oder dem die Knecht, seine Knechte erzählt haben, dass Sarah die Schwester Abrahams ist und er sie von daher für eine freie Frau hielt, in seinen Harem geholt hat, aber er dann, nachdem er mit einer Plage geschlagen wird, Sarah freigeben muss und dann eben auch als Entschädigung große Güter, also sowohl an Vieh als auch an Geld, an Abraham gibt und offensichtlich auch Lot davon profitiert. Also sie werden kommen noch mal ein Stück reicher aus Ägypten zurück. Und da sieht Nechama Leibowitsch eben einen Unterschied in der Formulierung, der jetzt vielleicht schon auf eine erste Distanzierung oder zumindest ein weniger Zusammensein hinweist. Sie schreibt, er zog mit ihm aus Ägypten hinauf, aber seine Rückkehr aus Ägypten in das Land war nicht wie sein Gang von Charan in das Land. Lesen und vergleichen wir die beiden Verse. Bei seinem Weggehen aus Charan und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot den Sohn seines Bruders und all ihren Besitz. Bei seinem Hinaufzug aus Ägypten Und Abraham zog hinauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm zum Negev hin. Die Anordnung der Worte in einem Vers ist kein Zufall. Nähe und Ferne, vorher und nachher, Ehrerbietung und Verachtung, all dies kommt zum Ausdruck, nicht durch viele Worte, durch lange psychologische Erklärungen, durch wortreiche Analysen von Stimmungen und Gemütsverfassung, sondern durch leichte Hinweise in kleinen stilistischen Unterschieden, deren eines Mittel die Anordnung der Worte ist. Als sie aus Charan fortgingen, war Lot Teil der Familie und der Besitz war anscheinend allen gemeinsam. Als sie aus Ägypten zurückkehren, stehen zwei Familien vor uns. Jetzt wird Lot im Vers nicht sofort hinter Sarah erwähnt, sondern wie jemand, der sich einer Gruppe angeschlossen hat und mit ihr geht, aber als unabhängige Person. Ein Beweis dafür, dann ein paar Verse später, nachdem der Besitz Abrahams geschildert war, und auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Kleinvieh, Rinder und Zelte. Das ist auch wirklich ein Beweis für die, ein Beispiel für die genaue traditionelle jüdische Auslegung, wirklich eben auf Wortstellungen zu achten, die kleinsten Unterschiede wahrzunehmen. Und eben auch der Gedanke, wenn das offenbarter Text ist, dann ist sowas nicht aus Versehen passiert, sondern es muss einen Grund haben, und man muss erklären, warum es so ist. Es gibt durchaus auch eine, ist die Frage, wie weit man sowas treibt, ob man wirklich kein Wort bereit ist, als Zufall zu sehen. Es gibt auch eine andere Auslegungsrichtung, die sagt, die Tora spricht in der Stimme der Menschen. Und das heißt, und so wie auch Menschen manchmal überflüssige Worte sagen, kann das vielleicht auch in der Tora passieren. Also diese Einstellung gibt es auch, aber mehr durchgesetzt hat sich eigentlich schon die, die versucht, in jedem Wort und in jeder unterschiedlichen Wortstellung auch Bedeutungen zu finden. Ja, wie dem auch sei, ob hier schon eine Anspielung ist, das was passiert ist inzwischen. Oder man könnte ja vielleicht auch sagen, es ist einfach ein technischer Grund, weil sie inzwischen so viel Besitz haben, dass man es geteilt hat, wäre auch noch eine Möglichkeit. Jedenfalls einige Verse später kommen wir zu dem Streit. Da heißt es dann eben, und hat eigentlich sofort schon in dem Vers, wo der viele Besitz Lots erwähnt wird, heißt es dann im folgenden Vers 11,6, und das Land trug sie nicht, miteinander zu wohnen, denn ihr Besitz war zahlreich und sie konnten nicht gemeinsam wohnen. Und es gab Streit zwischen den Hirten des Viehs Abrahams und den Hirten des Viehs Lots, und der Kanaanäer und der Perisiter wohnten damals im Land. Was auch nochmal eine Frage ist, was interessiert uns das im Zusammenhang mit dem Streit, dass der Kanaaniter und der Perisiter im Land leben? Also das sind alles die Dinge, die die Ausleger beschäftigt haben. Ich habe sie jetzt in dem Fall nicht chronologisch angeordnet, sondern so ein bisschen danach, wie mehr sie, wie weit sie eher an dem Wortsinn orientiert sind oder wie weit sie die Dinge noch ein Stück weitertragen. Also in dem Fall ist Ramban derjenige, der eher an dem Wortsinn sich orientiert, was er durchaus nicht immer macht. Nach dem Wortsinn ging der Streit um das Weideland, denn das Land trug sie nicht. Und wenn das Vieh Abrahams auf der Wiese weidete, kamen die Hirten Lots in seinen Bereich und weideten dort. Und Abraham und Lot waren Fremde und Beisassen im Land. Und Abraham fürchtete, dass der Kanaaniter und der Perisiter, die Einwohner des Landes, von der Menge ihres Viehs hören und sie vertreiben oder sie mit dem Schwert schlagen und ihr Vieh und ihren Besitz nehmen würden. Denn diese waren jetzt die Einwohner im Land und nicht Abraham, also im Sinne von fester Einwohner. Und das bedeutet, und der Kanaaniter und der Perisiter waren damals im Land. Denn das erinnert daran, dass viele Völker in diesem Land wohnen und sie und ihr Vieh sind zahllos. Und das Land wird nicht sie und Abraham und Lot tragen. Also die Meinung Rambans ist, dass es wirklich ein Streit zwischen Lot und Abraham ist, wo das Vieh geweidet werden kann, dass die einen die anderen vertreiben wollen. Und er erklärt dann, dass eben auch die Kanaaniter und die Perisiter erwähnt werden damit, dass sie ja auch das Land nicht für sich alleine hatten, sondern auch andere Leute da waren, die auch Platz brauchten für ihr Vieh. Und die auch möglicherweise, wenn sie durch den Streit aufmerksam werden auf Abraham und Lot, auch auf die Idee kommen könnten, sie zu vertreiben und zu sehen, dass sie da eigentlich ziemlich viel Besitz an sich bringen könnten. Also das ist die durchaus plausible nach dem Wortsinn Erklärung. Rabbi Naftali zwi Juda Berlin gibt der Erwähnung der Kanaaniter und der Perisiter nochmal eine theologische Bedeutung. Er schreibt in der Sache, also in dem Streit zwischen den Hirten, lag Gotteslästerung. Denn die Größe und Heiligkeit Abrahams und seines Hauses für den Namen des Ewigen waren bekannt. Und sie, der Kanaaniter und der Perisiter, wohnen ohne Streit und Auseinandersetzung. Und zwischen Abraham und Lot gibt es Streit. Und es wäre Gotteslästerung zu sagen, dass der Glaube Abrahams dazu führte. Und so kam es dazu, dass Abraham es nicht mehr ertragen konnte. Also dass sich Abraham sich auch bewusst ist, wie stehe ich und wie steht mein Gott da, wenn es Streit zwischen unseren Hirten gibt? Das kann ich auch um Gottes Willen nicht zulassen und muss dafür eine Lösung finden. Ja, so ein bisschen in die Richtung, aber noch ein bisschen ausführlicher geht Rashi. Und es war Streit. Da die Hirten Lots Frevler waren und ihr Vieh auf anderen Feldern weideten. Und die Hirten Abrahams wiesen sie zurecht wegen des Raubes. Aber diese sagten, das Land wurde Abraham gegeben und er hat keinen Erben. Lot, der Sohn seines Bruders, wird ihn beerben und es ist kein Raub. Und die Schrift sagt, und der Kanaaniter und der Perisiter waren damals im Land. Und Abraham besaß das Land noch nicht. Also der Streit ist nach Rashi nicht, dass sie die Hirten Lots und Abrahams sich um dieselben Weideflächen streiten, sondern dass die Hirten Lots zu anderer Leute, nämlich zu Weidegründen der Kanaaniter und der Perisiter gehen, und die Hirten Abrahams, ihnen vorwerfen, das könnt ihr nicht machen, das gehört uns nicht. Die Hirten Lots aber der Meinung sind, wenn auch Abraham das Land verheißen ist und Lot ihn schließlich beerben wird, dann können wir doch jetzt schon sozusagen auf dem Weidegrund der anderen weiden. Und das ist genau das, was Pinchas Laser weiter analysiert, eben auch vor dem Hintergrund, dass er eben einen Text in dem Blickwinkel der religiösen Friedensbewegung schreibt. Die Auseinandersetzung zwischen den Hirten Abrahams, die anscheinend dessen Werte verinnerlicht haben und seinen Anweisungen folgten, und den Hirten Lots, bewegt sich nach dieser, also Raschis Ansicht, auf der Ebene der Werte. Es gibt hier zwei unterschiedliche Verständnisweisen der göttlichen Verheißung. Und die Abrahams ist möglicherweise von seiner dauernden und direkten Beziehung zu Gott beeinflusst. Lot und infolgedessen die Hirten seines Viehs verstehen die göttliche Verheißung als etwas Absolutes, aus dem man Gewinn und Macht herausziehen kann. Als etwas, das sofort verwirklicht werden kann und jede andere Abwägung verdrängt. Nach dieser Auffassung ist keine Rücksicht zu nehmen auf die Realität oder auf ethische Abwägungen, die einer sofortigen Verwirklichung der Verheißung hier und jetzt entgegenstehen. Denn die göttliche Verheißung verdrängt alles und steht über allem. Demgegenüber begreift Abraham und infolgedessen die Hirten seines Viehs, dass man zwischen der Verheißung und der Realität unterscheiden muss. Und dass ethische Abwägungen niemals von der göttlichen Verheißung verdrängt werden. Denn der Gott Abrahams ist der Richter der ganzen Erde, so nennt ihn Abraham, als er mit Gott über Sodom verhandelt. Und daher kann es nicht sein, dass er nicht das Recht durchsetzen wird. Abraham fühlt neben der Dankbarkeit für die Verheißung, die ihm gegeben wurde, eine tiefe Furcht angesichts ihrer Verwirklichung. Als Abraham nach Elon Moreh kommt, das ist seine erste Station, als er ins Land kommt, erscheint ihm der Ewige und verheißt ihm, dass er ihm Nachkommen schafft und das Land Kanaan geben wird. Abraham reagiert mit dem Bau eines Altares für den Ewigen, der ihm erschienen war. Und Rashi legt in Anlehnung an den Midrasch aus über die gute Nachricht über die Nachkommenschaft und über die gute Nachricht über das Land Israel. Das heißt eine religiöse Antwort der Dankbarkeit. Im folgenden Vers wird erwähnt, dass Abraham einen weiteren Altar baute. Und hier legt Rashi wieder in Anlehnung an den Midrasch aus und er baute dort einen Altar. Es wurde ihm prophezeit, dass seine Kinder dort an der Schuld Achans scheitern würden, und er betete dort für sie. Achan, das ist die Geschichte, die in Josua 7 erzählt wird, nachdem die Israeliten Jericho erobert haben oder eigentlich Gott vor ihnen die Mauern von Jericho hat niederbrechen lassen und dann ja auch der Befehl gegeben wurde, es darf nichts am Leben bleiben und auch keine Beute genommen werden. Und Achan aus dem Stamm Juda nimmt eben einiges von der Beute, verbirgt es in seinem Zelt. Und daraufhin geschieht es dann, dass bei dem Versuch, die nächste Stadt Ai zu erobern, dieser Versuch fehlschlägt und dann erstmal festgestellt werden muss, wo jetzt das Problem liegt. Und damit eben auch klar wird, dass nachdem hier das Gebot Gottes verletzt ist, Gott nicht bereit ist, den Eroberungszug weitergehen zu lassen. Also darauf, und eben der Altar, wie wir gleich sehen werden, wird ja direkt in der Nähe des Geschehens gebaut. Abraham begreift, dass seine Kinder trotz der göttlichen Verheißung Gefahr laufen, die ethische Bedeutung dieser Verheißung zu entstellen und sich zu Taten hinreißen zu lassen, die aus den Trieben, die bei der Eroberung des Landes wach werden, hervorgehen. Und der zweite Altar, den er baut, bringt diese Furcht zum Ausdruck und spricht die Hoffnung und das Gebet aus, dass sie schlussendlich der Verheißung würdig sein werden. Und tatsächlich fand das Geschehen um Achan bei der Eroberung des Landes zwischen Bet-El und Ai statt, eben genau da, wo Abraham den Altar baut. Lot hat, wie gesagt, keinen Anteil an dieser Vision, wie es Rashi in Anlehnung an den Midrasch sagt. Wenn es nämlich heißt in Genesis 13,11, und Lot zog von Osten, Kedem, so wird das jetzt nicht als Himmelsrichtung interpretiert, sondern er setzte sich in Bewegung fort vom Ältesten, Kadmon, das sind dieselben Konsonanten, der Welt, also sozusagen von Abraham, dem Urmenschen, sagte, es ist unmöglich mit Abraham und unmöglich mit seinem Gott. Also er hat sozusagen nicht die Kraft, mit diesem Mann mitzugehen und mit dessen Gottesglauben. Die Abwesenheit des Gottes Abrahams, des Richters der ganzen Erde, des Gottes der Güte, von Lots Zug ist die Ursache für dessen konkrete und absolute Auffassung der göttlichen Verheißung. Der einzige Weg, mit diesem Konflikt umzugehen, ist in der biblischen Erzählung der, den Abraham vorschlägt. Trenne dich doch bitte von mir. Vielleicht auch dieses Bitte ist auch, zeigt auch irgendwas von der Haltung Abrahams dazu. Möglicherweise hat Abraham begriffen, dass dasselbe Land sie nicht tragen kann, gemeinsam zu wohnen, und dass der Streit, das heißt der tiefe ideologische Konflikt zwischen den beiden Auffassungen, die Fortsetzung des gemeinsamen Zuges nicht zulässt und zu einem blutigen Bruderkrieg herabsinken könnte. Und daher ist die Trennung die mögliche Lösung, die jedem von ihnen ermöglicht, auf dem Weg zu gehen, an den er glaubt. Diese Trennung ermöglicht es, die möglichen Folgen der unterschiedlichen Wege Lots und Abrahams zu prüfen. Am Ende der Erzählung gelangt Lot nach Sodom, einer Stadt böser und sündiger Menschen, und braucht die Hilfe Abrahams, um gerettet zu werden. Ja, also man sieht, dass sich aus dieser Erzählung von dem Streit um das Weideland ziemlich viel machen lässt und man zu recht interessanten Folgerungen kommt. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Oh.
Ja, ich habe eine niederländische Übersetzung von Bereshit und von Rashi und von 1895, Nachdruck 1975. Und da steht hinter dieser Bemerkung von Rashi bei 13,7, also die Hirten von Abraham hatten also recht. Und stimmt das? Also, Abraham hat noch kein Recht auf das Land, weil der Kanaanit und der Philister
Ja.
wohnten da. Und wegen der Streit, sagt dann Unterweiser, also dieser niederländische Rabbiner, also das steht zwischen Haken, ne? Das ist nicht von Rashi, Hirten von Abraham hatten also recht.
Ich hole mir mal gerade Rashi und Senna. Ja, natürlich, hier ist teilweise nicht der ganze Kommentar
Hey,
zitiert.
das verstehe ich, ja.
Vers 8 war es. Ne?
Hey, 7.
7.
Vers 7. Ja, aber da geht es um die Verwandte, also die hier. Es ist von Bereshit Rabbah, wenn ich gut verstehe, ne?
Ja,
Minus
also
40.
insgesamt schreibt Rashi, also es bestand Streit, weil die Hirten Lots Frevler waren und ihr Vieh auf den Feldern von anderen weideten und die Hirten Abrahams haben sie zurechtgewiesen über den Raub und sagen, dass das Land ist Abraham und sie, also die Hirten Lots, sagen, das Land ist Abraham gegeben und er hat keinen Erben und so weiter. Und die Schrift sagt, und der Kanaaniter und der Perisiter wohnte damals im Land. Und also das ist wahrscheinlich jetzt der Teil, den du meinst. Und Abraham hat noch nicht das
Ja.
Besitzrecht am Land.
Ja,
So,
genau.
ja, so würde ich es übersetzen.
Ja, das steht hier auch, ja.
Ja.
Und darum, und darauf schließt dieser Rabbiner
Ah, das ist noch eine weitere
dann.
Interpretation. Also so weit gehen die Worte Raschis. Und ja, das ist natürlich die Absicht Raschis bei seiner Auslegung zu sagen, dass das stimmt, dass die Verheißung noch nicht erfüllt ist.
Nein.
Ja, Brigitte?
Oh,
Du bist
nicht.
noch stumm geschaltet.
Sorry, sorry. Ja, ich finde es schon sehr erstaunlich, wie du schon gesagt hast, wie viel man in diesen Text hinein interpretieren kann, weil wenn man sich ihn anschaut, dann ist er von all dem, was Raschi und Pinkas Leiser sagt, überhaupt gar keine Rede. Also scheint es ja ein Auslegerinteresse zu sein, das so darzustellen.
Natürlich hat jeder Ausleger, und da müssen wir auch selber, wenn wir auslegen, immer aufpassen, dass wir uns fragen, was sind unsere Interessen sozusagen, da ist ja keiner von frei, haben natürlich Interessen. Andererseits bemühen sie sich aber auch immer sehr zu sehen, dass sie das mit dem Text in Vereinbarung bringen. Und ich denke, was hier im Hintergrund steht, ist, dass wir ja im weiteren Verlauf der Geschichte, als Abraham und Lot sich trennen, wir erfahren, dass Lot sich mit schlechten Menschen einlässt und also offensichtlich nicht den Blick dafür hat, mit wem es gut ist, zusammenzuleben und ihm vielleicht auch eben die wirtschaftlichen Vorteile in der Region des Jordan, der damals eben noch nicht so aussah wie das Tote Meer, sondern fruchtbar war, dass ihm das wichtiger war als der moralische Charakter der Leute, mit denen er sich niederlässt. Und von daher sozusagen er schon als die negativere Person kommt. Und die andere, und das heißt auch sofort nach der Trennung Abrahams von Lot, gibt es ja auch eine neue Offenbarung Gottes an Abraham in 13,14, wo ihm eigentlich nochmal das Land neu verheißen wird. Und da sagen eigentlich schon von Anfang an viele Ausleger, die letztliche Verheißung des Landes konnte Abraham erst gegeben werden, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Denn solange Lot noch da war, war auch noch einer da, der eigentlich von seinem Charakter her das nicht verdient hat. Und da deutet sich schon das an, was ja in den weiteren Generationen kommt, warum eben nur Isaak und nicht Ismael und nur Jakob und nicht Esau das Land erben darf. Das wird hier, was eben wirklich hier eher in Hinweisen, wenn denn überhaupt angedeutet ist. Aber ich denke, das steht so ein bisschen im Hintergrund auch, dass wir hier nicht von zwei Männern wirklich der gleichen moralischen Höhe sprechen können. Ich denke, das kann man bei allem, was von Lot erzählt wird, schon sagen. Er ist kein absoluter Bösewicht, das sicher nicht, denn er ist ja auch mit Abraham gegangen und versucht ja auch seine Gäste in Sodom zu retten und bewirtet sie. Aber er hatte eben auch nicht die Einsicht zu begreifen, dass es keine gute Idee ist, in Sodom zu wohnen. Und von daher sieht man, ist er eigentlich in dem Sinne vielleicht auch eine viel komplexere Gestalt als Abraham, der eigentlich na, auch nicht alles richtig macht. Also eben, er hätte nicht Sarah preisgeben dürfen, also da gibt es auch einige Probleme, aber insgesamt ist Abraham schon wesentlich positiver gezeichnet als Lot. Aber ich finde in den Gedanken, und das ist natürlich auch, wie Pinchas Leser das weiterinterpretiert, hat natürlich damit zu tun, wie ein großer Teil religiöser Juden heute in Israel das Recht auf das Land nehmen. Einfach zu sagen, ja, das ist uns doch schon seit Abrahams Zeiten versprochen worden und wir können es jetzt sofort nehmen, egal wer da heute wohnt und unter welchen Bedingungen wir das machen können. Und da ist es sicher eben auch Ziel einer religiösen Friedensbewegung, die sich eben mit solchen Verständnis der Verheißung auseinandersetzen muss, die ist natürlich sehr interessiert dran, zu zeigen, dass diese Verheißung auch nicht absolut ist, sondern eben auch moralische Kriterien hat. Und was auch nochmal, das sagt Pinchas Leser am Schluss seiner Auslegung nochmal ausdrücklich, er beschreibt ja eben auch, die Lösung des Konfliktes ist hier, trenne dich von mir. Und so wie er es in der aktuellen Situation von 1999, wo er das geschrieben hat, interpretiert, ist das eigentlich ein innerisraelisches Problem. Denn er sagte, dass das eigentlich das gewesen wäre, was nach Rabins Ermordung nötig war, dass man diejenigen, die dessen Ermordung befürwortet haben und eben auch mit dem Argument, dass er bereit ist, Land aufzugeben, dass man die hätte ausgrenzen müssen und nicht einfach allgemein auf Einheit hätte gehen sollen. Und das liegt auch daran, dass eben das Lesen des Wochenabschnittes, wo die Geschichte von Lot erzählt wird, auch immer zeitlich sehr nah am Todestag Rabbins ist. Also dieses Jahr, heute ist auch nach jüdischem Kalender der Gedenktag seiner Ermordung. Und von daher ist es eben gerade in der religiösen Friedensbewegung, die das eben als sehr schmerzhaft empfunden hat, dass es ein religiöser Jude war, der aus religiösen Motiven Rabbin ermordet hat, liegt es dann nahe, dass man gerade diesen Wochenabschnitt, der eben immer parallel ist zum Datum der Ermordung Rabbins, auch da nochmal in die Richtung auslegt. Anita.
Ja, ich habe auch immer gedacht, also man kann Abraham im Grunde genommen auch noch verstehen, durchaus als friedliche Landnahme. Also da geht es ja eigentlich noch durchaus um ein Nebeneinander, der lässt sich nieder in Kanaan und versucht ja im Grunde genommen mit der Bevölkerung auszukommen, während Lot das nicht tut, so, sondern der einfach in die dann auch nochmal in die Stadt gerät, das heißt die Besiedlung des Landes und dass man gemeinschaftlich im Grunde genommen unterwegs ist und es auch noch die Zeit der Beduinen ist, da kann man eigentlich mit dem Land durchaus auskommen. Gefährlich wird es, wenn man es missversteht und die Frage sozusagen der Verheißung des Landes in die eigene Hand nimmt. Und das ist ja im Grunde ein Machtmissverständnis und das wird ja der Streit die ganze Zeit immer sein. Also muss man selber Hand anlegen, sozusagen, oder ist Gott derjenige? Und wie ist das dann zu verstehen? Gibt es eine friedliche Landnahme oder gibt es das nicht? Und in den Anfängen sieht das ja zumindest hier kurz eigentlich so aus. Und da ist die Frage, ob es innerhalb von Abraham und Lot einfach also dieser Konflikt auch exemplarisch kurz gezeigt werden soll. So finde ich konnte, aber
Zumindest wird hier
in
der
der
Versuch
Richtung.
gemacht, es so zu zeigen. Und ich denke, es ist wirklich bei Abraham sehr klar, er bekommt diese Verheißung und glaubt ihr auch sicher, aber er tut selber nichts, dass sie sich verwirklichen soll. Und ähnlich ist es ja auch bei der Verheißung des Sohnes. Sarah schließlich entscheidet sich ja aktiv etwas dafür zu tun, dass Abraham einen Sohn bekommt, indem sie ihm Hagar gibt. Aber Abraham ist irgendwo wohl schon der Meinung, wenn Gott mir das verheißen hat, wird er schon dafür sorgen, da muss ich jetzt nicht aktiv etwas für tun oder Es wird ihm ja dann auch später in Genesis 15 gesagt, es wird noch 4 Generationen dauern, bis deine Nachkommen das Land erben werden. Also, und das ist ja auch etwas, was eigentlich die drei Väter charakterisiert, dass sie sich wirklich als Fremde im Land sehen und zwar dort leben, aber nie etwas in Besitz nehmen wollen. Und das Einzige, was sie in Besitz nehmen, ist in Genesis 23, als Abraham das Grab für Sarah kauft. Aber auch da wird es ja formuliert, er geht zu den Hethitern in Hebron und sagt, ich bin Fremder in eurem Land, seid ihr trotzdem bereit, sozusagen mir die Grabhöhle zu geben. Also auch dieser eine Besitz, den er sich erwirbt, das tut er nicht, dass er jetzt kommt, ich habe sowieso die Verheißung für das ganze Land und könnte mir eigentlich alles nehmen, sondern macht das, wie es eben jemand, der eigentlich keine Rechte hat, tun kann. Und das ist wirklich charakteristisch für das, was im Buch Genesis geschildert wird. Und es ist dann ein Ansatz, den hat auch Benno Jakob sehr stark zu sagen, aber das ist eben spezifisch für die Väterzeit. Und das ist eine Zeit, die kann man nicht später auf spätere Zeiten weiter übertragen, weil das eben die besondere Situation ist, wo überhaupt erstmal die Familie gegründet wird, so langsam das Volk entsteht und man kann nicht von Abraham auf spätere Generationen schließen, sondern er ist einzig in seiner Gestalt eigentlich. Und die andere Möglichkeit, und in die Richtung geht so ein bisschen mehr auch moderne Exegese, die teilweise wirklich Genesis als ein Alternativprojekt zu Exodus und Josua sieht, wie man eben eine friedliche Landnahme sehen kann. Also die Dinge nicht chronologisch hintereinander, sondern als Alternativen sieht. Und ich würde sagen, zumindest aufgrund heutiger Probleme wäre es sicher hilfreich, das Buch Genesis zu nehmen. Und darum machen wir eigentlich auch das Seminar. Wenn es sozusagen nur für diese Re Generation relevant gewesen wäre, könnten wir uns die ganze Mühe sparen in gewisser Weise. Könnten wir zwar was über Abraham und Sarah und Lot lernen, aber es hätte sozusagen bedingten Aktualitätswert. Ja, dann ist bei der Trennung natürlich, aber da gehen die Ausleger sehr wenig drauf ein, denn man könnte also, als sein Abraham eben vorschlägt, sich zu trennen, sagt er ja Lot, wähl du dir das, was du willst, und wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts, und wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Also mein spontanes Gefühl dabei ist eigentlich immer, das ist eigentlich eine Großzügigkeit Abrahams, denn er ist ja das Familienoberhaupt und hätte sagen können, wir müssen uns trennen, ich nehme das und gebe dir den Rest. Also da ist, aber interessanterweise macht die traditionelle Auslegung relativ wenig daraus und sieht vielleicht auch ein bisschen eine Prüfung Lots darin, ob er sozusagen eine gute Entscheidung trifft, könnte man sagen. Aber ich würde meinen, dass es auch das eine Überlegung ist, zu sagen, wie Abraham eben auch. Also nicht nur, dass er die Verheißung hat, sondern auch nach damals geltendem Recht war er eigentlich derjenige, der hätte entscheiden dürfen, aber ist doch bereit, seinem Neffen die erste Entscheidung zu überlassen, wo er denn nun hingeht. Ja, und dann geht es noch weiter. Sie trennen sich zwar, aber offensichtlich ist Abraham nicht der Meinung, dass er nie wieder was von seinem Neffen hören will und dass er auch keine Verantwortung mehr für ihn hat. Und das ist die interessante Interpretation, die Rashi genau zu dem Vers hat, den ich gerade erwähnte. Wenn du nach links gehst, werde ich nach rechts gehen. Und er sieht das jetzt eben gar nicht als eine große Entfernung, sondern dass das eigentlich heißt, dass sie relativ nah beieinander bleiben, so dass er schreibt, wo du auch wohnen wirst, werde ich nicht weit von dir weggehen und werde als Schild und Hilfe für dich dastehen. Und schließlich war er, Lot, eben auch darauf angewiesen. Und Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen genommen war. Das ist nämlich genau das, was geschieht, dass eben als die mesopotamischen Könige Sodom überfallen haben und Lot gefangen weggeführt haben, kommt der Flüchtling zu Abraham und sagt ihm, dass sein Neffe entführt ist, und sofort macht sich Abraham auf den Weg. Und dazu schreibt auch Benno Jakob nochmal sehr empathisch, nicht der Eigenname Lot und das fremdklingende Sohn seines Bruders von Vers 12, sondern das emphatische sein Bruder. Als Bruder fühlt sich Abraham aufgerufen. Ein Bruder von ihm ist in Gefangenschaft geführt. Sofort hat Abraham nur den einen Gedanken, ihn zu befreien. Er gibt als Stammvater das erste Beispiel der Erfüllung einer Pflicht, die später in Israel zu den Heiligsten gehörte: Befreiung und Auslösung von Gefangenen. Die Stunde verlangt ein außerordentliches Handeln, und so erscheint Abraham wie umgewandelt. Der Mann, der bisher jedem Streit aus dem Wege gegangen war, zieht das Schwert und macht sich zur rastlosen Verfolgung auf. Und es wird dann ja auch berichtet, wie er die Könige einholt, Lot und die anderen Gefangenen befreit. Und der König von Sodom will ihm dann eigentlich als Dank einen Teil der Beute geben, aber Abraham sagt auf gar keinen Fall. Nicht einen einzelnen Schurim auch nur will ich nehmen. Es wird klar, dass es Abraham wirklich um die Befreiung Lots ging. Und man könnte sagen, da haben dann auch die Leute von Sodom den Vorteil, dass Abraham dann auch nicht sagt, also ich befreie jetzt nur meinen Neffen, sondern sie gleich alle mitbefreit. Ja, sind dazu noch Anmerkungen? Brigitte.
Ja, es ist ja auch bis heute so, dass die Bedeutung, die Gefangenen zu befreien, in Israel einen unglaublich hohen Wert hat, sodass es auch immer darum geht, auch die toten Gefangenen wieder zurückzuholen. Zum Beispiel im Libanonkrieg wurden ja auch lange Verhandlungen darüber geführt oder über den entführten Soldaten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
Gilad
Genau, wie lange wurde darum verhandelt, dass der wieder zurückkommen kann? Und eigentlich gibt es für mich da so einen negativen Touch, wenn ich an die Geiseln heute denke, die irgendwie so in den Hintergrund rücken bei der Politik, die in Israel gerade betrieben wird. Und es da auf einmal nicht mehr so ist, dass alles daran gesetzt wird, wirklich die zurückzukriegen. Ja.
Nein, da habe ich natürlich auch sofort dran gedacht, als ich den Text von Menno Jakob gelesen habe und gedacht, er wird sich wahrscheinlich im Grabe rumdrehen. Und es ist auch tatsächlich so, dass seit Anfang der Demonstrationen für Verhandlungen zur Freilassung der Gefangenen, obwohl die meisten der Leute, die demonstrieren gehen, jetzt nicht im strengen Sinne religiös sind, aber es wird immer wieder gesagt, Auslösung von Gefangenen ist eines der wichtigsten Gebote. Und da gibt es eben auch wirklich in der ganzen jüdischen Geschichte, wie jüdische Gemeinden fast bankrott gegangen sind, weil sie Gelder eingesammelt haben, um gefangene Juden zu befreien. Damals war natürlich auch nur noch im Hintergrund, wenn ein Jude im Gefängnis bei Nichtjuden gelandet ist, kann er keine Gebote einhalten, wird möglicherweise, weil er Jude ist, noch extra misshandelt werden. Das kam natürlich alles dazu, aber es ist keine Frage, dass das enorm wichtig ist. Und man merkt eigentlich so bei jeder Demonstration auch irgendwo die Fassungslosigkeit, dass das bei der gegenwärtigen Regierung nicht der Fall ist. Und dass es auch genug religiöse Menschen gibt. Es gibt ja auch eine Gruppe, wo auch Angehörige von Entführten dabei sind, die sagen, nein, der Krieg muss weitergeführt werden, egal was mit den Entführten geschieht. Und da auch zu sehen, dass es auch Leute, die natürlich diese religiöse Tradition kennen, dass sie das als weniger wichtig ansehen. Das ist also schon ein, und vielleicht wird auch an diesem Zitat nochmal deutlich, dass das wirklich ein großer Kampf um Werte ist, wie wichtig ein Menschenleben ist und gerade aufgrund dieser jüdischen Tradition, dass man wirklich bereit war, eigentlich alles zu geben, dass das wirklich sehr bitter ist, dass es heute nicht so durchgeführt wird. Ja, Benno Jakob schreibt dann auch noch mal zum Abschluss der Geschichte Lots, was sozusagen der Grund ist, warum wir überhaupt Lot kennenlernen. Und er schreibt jetzt am Abschluss eben am Ende von Kapitel 19, wo wir ja Lot, nachdem er seine beiden Töchter von ihm schwanger geworden sind, uns von Lot verabschieden. Da weist Benno Jakob eben darauf hin, dass Lot eine wichtige Figur ist, auch für die Bedeutung Abrahams. Die nationale Bedeutung Abrahams liegt darin, dass er der leibliche Stammvater des Volkes Israel ist. Die religiöse, dass er dem Rufe Gottes gefolgt ist. Seine universale moralische bekundet er in dem Verhalten zur Mitwelt. für welches sein Brudersohn Lot das Verbindungsglied ist. Diesem Zwecke dienen sowohl Kapitel 13, Abraham als Mann des Friedens mit den Nachbarn, eben im Streit um den Weidegrund, als auch Kapitel 14, Abraham als uneigennütziger Helfer, der die aus Sodom Entführten befreit, und endlich als Bekrönung Kapitel 18 bis 19, Abraham als Vertreter der Menschlichkeit im Gericht über Sünder, als Erzieher zu Tugend und Gerechtigkeit, die der Weg Gottes sind. Ohne dieses dritte Moment, für das eben Lot das Beispiel ist, wären seine Erwählung und der Segen, der von ihm für alle Geschlechter der Erde ausgehen soll, nicht voll begreiflich. Und vielleicht sieht man das auch eben wirklich gerade, dass Abraham selber hält sich ja eigentlich relativ fern von anderen Menschen. Also es wird schon gesagt, dass er in Hebron Kontakte mit den führenden Leuten da hat, aber dass er sozusagen wirklich integriert irgendwo ist, sieht eigentlich nicht so aus, sondern dass er schon weiß, ich bin eigentlich jemand, der ausgesondert ist, weil ich einen besonderen göttlichen Auftrag habe. Und dadurch, dass Lot sich Sodom ausgesucht hat, kommt eigentlich indirekt auch Abraham in Kontakt mit Sodom, und kommt überhaupt, wahrscheinlich dadurch erst auf die Idee auch, zu versuchen, Sodom zu retten. Und das ist auch, wo Benno Jakob darauf hinweist, Abraham war zu anständig, um Gott deutlich zu sagen, ihr rettet doch bitte Sodom, weil mein Neffe da lebt, oder rettet doch wenigstens meinen Neffen, sondern dass er das wirklich auf eine andere Ebene der grundsätzlichen Frage, was macht man mit einer Stadt, in der mehrheitlich Sünder leben, hebt und nicht sein persönliches Interesse hebt, und das eigentlich wirklich Abraham zu einem gewissen Höhepunkt in seinem Leben bringt, wo er Gott diesen, ich finde es ungeheuerlichen, mutigen Satz sagt, es kann doch nicht sein, dass der Richter der ganzen Erde kein Recht tun wird, dass Abraham den Mut hat, das Gott zu sagen und auf diese Weise wirklich alles tut, um eben nicht nur Lot, sondern wirklich eine Stadt, die als absolut heruntergekommen, mit ähnlichen Worten, wenn ich die Generation der Sintflut beschrieben wird, um die trotzdem doch zu versuchen zu retten. Und wie er es ja auch vorher schon getan hat in Kapitel 14, eben auch da, wo Leute aus Sodom entführt worden sind, auch da er nicht der Meinung ist, das geht ihn nichts an, sondern sich auch da einsetzt und eben plötzlich kriegerisch wird, was sonst ja überhaupt nicht seine Art ist. Und von daher, in dieser Linie ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, die Verbindung zu Genesis 26 zu sehen, in der nächsten Generation, wo ja Isaak den Streit mit den Hirten der Philister hat. Wir haben die ähnliche Geschichte bei Isaak wie bei Abraham, dass er wegen einer Hungersnot das Land verlässt, aber eben nicht bis Ägypten, sondern bis zu den Philistern, zu Abimelech geht. Und auch dort eben reich wird und das zum Neid der Philister führt. Die behaupten, Isaak hat sich schließlich an ihnen bereichert. Und ihm auch die Brunnen, die Abraham gegraben hatte und die er wieder neu aufgedeckt hat, streitig gemacht werden. Und eindeutig heißt es dann eben hier, was ich jetzt zitiert habe, in Vers 20 bis 22, eigentlich fast wörtlich identisch, wie im Fall von den Hirten Lots und Abrahams, die Hirten von Gerar stritten mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Essek, Händel, denn sie hatten sich um ihn mit ihm angelegt. Und sie gruben einen anderen Brunnen und sie stritten auch um ihn. So gab er ihm den Namen Sitnah, Streit. Und er brach von dort auf und grub einen anderen Brunnen. Und um ihn stritten sie nicht. Da gab er ihm den Namen Rochovot, Weite, und sagte, jetzt hat uns der Ewige weiten Raum verschafft und wir sind im Land fruchtbar geworden. Also hier ist das, was bei Abraham und Lot noch als Familienstreit interpretiert werden kann, möglicherweise nach dem Wortsinn. Hier handelt es sich wirklich um den Streit mit einem anderen Volk, das dort wohnt, eben den Philistern. Und auch hier könnte man sagen, Isaak ist ja der Erbe der Verheißung, und hätte doch das Recht zu sagen, mir gehört das Land, und ich will die Brunnen haben. Aber er geht dem Streit im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Weg. Jedes Mal, wenn man ihm einen Brunnen streitig macht, geht er davon weg, überlässt den Philistern den Brunnen. Man könnte sagen, schließlich hat er den Lohn davon, dass eben schließlich und endlich sie nicht weiter mit ihm streiten. Und die Geschichte geht ja dann auch noch weiter, dass schließlich Abimelech und sein Feldherr zu Isaak kommen und mit ihm einen Bund schließen wollen, weil sie einfach erkennen, dass er offensichtlich ein Mann ist, auf dem Segen ruht. Und dann sagt Isaak zwar am Anfang, wieso kommt ihr zu mir? Ihr habt mich doch gehasst und mich vertrieben, aber schließlich und endlich ist er ja bereit, einen Bund mit ihnen zu schließen. Und damit führt er eigentlich die Linie Abrahams weiter, eben zu sagen, ich habe zwar die Verheißung, aber ich benutze die nicht für mein alltägliches Handeln, sondern mein alltägliches Handeln geht zu dem, wie ich mich mit den Realitäten auseinandersetze. Ja, sind da noch weitere Anmerkungen zu?
Ich habe nur gerade gesehen, dass sich die Frau Sturms verabschiedet hat, weil die noch eine Elternveranstaltung
Ja, hatte ich auch gesehen im
hat.
Chat.
Ist nächste Woche wieder dabei. Nein, mir ist eben noch so durch den Kopf gegangen in dem Kontext, dass Abraham ja einerseits der Stammvater eben auch der abrahamitischen Religion ist und in ihm im Grunde genommen auch so eine eigentlich eine friedliche Koexistenz möglich wäre. Und wenn man sagt, religiös geht es um, ich sag mal, um dieses große Gottvertrauen, diesen Gottesgehorsam und moralisch darum, dass man, ich sag mal, so lange Gerechtigkeit sucht, bis dem, also am kleinsten sozusagen gemessen, auch das ist irgendwie auf einen barmherzigen Gott gesetzt. Das finden wir ja auch eigentlich in den großen drei Religionen so. Und eigentlich ist das ein schönes Programm. So, wenn man das, also am Anfang war es gut, wie es auch mit der Schöpfungsgeschichte heißt. So, dafür ist der Abraham einfach ein gut, also glaube ich, auch ein gutes Programm. So, und das bietet sich, finde ich, auch, fällt mir da einfach auch nochmal auf, so im schulischen Kontext auch an, da, also man, es kommt vor, aber das einfach auch nochmal stärker deutlich zu machen und das auch vielleicht ein bisschen ausführlicher zu lesen, diese Geschichte nochmal und das so herauszuarbeiten. Also finde ich jedenfalls, dass sich das lohnt.
Ja, ich denke, das ist genau auch, wie wir eben weiter die Konflikte verfolgen werden. Denn man kann das natürlich als Konfliktsgeschichten sehen. Okay, die trennen sie, die Söhne, die Enkel trennen sich halt und der eigentliche Segen wird immer nur einem weitergegeben. Aber vielleicht hat der andere doch noch ein Recht. Wenn wir uns nächstes Mal Isaak und Ismael mit ihren Müttern Hagar und Sarah ansehen werden, da ist ja schon eben auch, wo Sarah immer wieder sagt, der andere soll nicht mit mir, mit meinem Sohn erben. Und man kann es eben so lesen, wie es fundamentalistische Exegese auch gerne tut. Und dann kann man sagen, ja, die Ismaeliten gehören ja nicht dazu. Aber man kann eben auch sagen, Abraham ist der Vater von beiden und nirgendwo wird Ismael verflucht. Und wir haben ja sogar auch eine Abstammung der Söhne, die er hat, die zu Fürsten werden und von daher könnte man das natürlich fruchtbar machen, was ja auch durchaus der Grund ist, warum heute Versuche, die vor dem jetzigen Krieg waren, eine gesamte Friedensregelung für den Nahen Osten zu finden, dass man das ja auch als die abrahamitischen Abkommen teilweise bezeichnet, die allerdings ein bisschen vor dem Kernkonflikt hier im Land sich auch das auch ignoriert haben und vielleicht deswegen auch bisher nicht so zum Erfolg gekommen sind, aber dieser Gedanke ist durchaus da und ich erinnere mich auch damals, als der israelisch-jordanische Frieden geschlossen wurde, hat auch der damalige jordanische König Hussein hat auch auf diese gemeinsame Abstammung von Abraham hingewiesen, um das auch religiös zu untermauern. Und in der Generation danach zwischen Jakob und Esau werden wir das ja auch noch sehen, wie auch da ist eben schon in der Bibel und auch gerade in der jüdischen Auslegungsgeschichte eine Tendenz gibt, Esau eben wirklich ganz schwarz zu malen, was eigentlich so dem Wortsinn der Bibel eigentlich gar nicht entspricht. Und da eben im Hintergrund steht, und das werden wir auch versuchen, ein bisschen zu sehen, wie das dazu gekommen ist, dass natürlich in späterer Auslegung Esau das Symbol für Rom, zunächst das heidnische Rom und dann das christliche Rom ist und eben lange verwertet wurde, um den Konflikt zwischen Judentum und Christentum weiter zu schüren auch oder zu rechtfertigen. Und auch da eben die Frage ist, kann man das auch umdenken? Und von daher sind das also wirklich alles Dinge, die sowohl für hier die politischen Verhältnisse hier in der Region als auch für interreligiösen Dialog eigentlich ganz wichtig sind. Cor.
Ja, ich wollte noch eben was fragen oder nach den, was man mit dem Charakter von Abraham zu tun hat, weil ich mich in der Vergangenheit auch mal damit beschäftigt habe, ist, dass er seine Frau nach vorne schickt, als dass er seine Schwester ist. Und das macht er zweimal. Und ich finde das natürlich, ja, ja. Ist doch feige eigentlich, ja? So jemand nach vorne zu schicken und dann eigentlich nicht für die Schutz seiner Frau zu tun. Also, aber wenn ich gut verstehe, ist das eigentlich später ist sein Charakter verändert, weil er dann auch mit anderen umgeht und hier würde das dann auch so sein? Oder ich frage mich dazu. Also,
Ja, also auf
ich
jeden
habe mich gestern drauf
Fall,
gedacht.
also in heutiger Sprachweise könnte man sagen, Abraham ist bereit, seine Frau der Vergewaltigung
Ja.
preiszugeben, um sich nicht selber zu gefährden. Und aber das war schon mittelalterlich in Auslegern und auch schon teilweise Midrashim schwierig. Und es gibt einige, die sagen, Abraham hat gesündigt damit, dass er sich, dass er Sarah so preisgegeben hat. Und gerade in der zweiten Geschichte mit Avimelech, wo Avimelech ja eigentlich auch als ein Mann sich zeigt, der eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sich an einer verheirateten Frau zu vergreifen oder
Ja.
Abraham wegen ihr zu töten,
Ja, genau.
wo Avimelech ihm wirklich ganz klar sagt, wie konntest du sowas tun? Was hast du hier gesehen? Und da eigentlich schon klar ist, dass auch die Bibel Abraham kritisiert. Und ich glaube nicht, dass man sozusagen von einem Wendepunkt sprechen kann, von dem ab alles in Ordnung ist mit Abraham. Denn die erste Preisgabe Sarahs, die ist vor diesen ganzen Geschichten mit
Ja,
Lot.
genau.
Aber
Ja.
die zweite ist erst nach der Zerstörung von Sodom. Also da
Ja, da
fällt
und
er
da.
nochmal, das ist in Genesis 21, da fällt er sozusagen nochmal zurück. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, die Bibel kennt keine absolut perfekten Menschen. Also Abraham ist sicher im Vergleich zu Lot eine positivere Gestalt, aber auch er hat seine Fehler. Und das muss man durchaus auch so stehen lassen. Und in gewisser Weise könnte man, das machen manche feministische Auslegerinnen heute zu sagen, es gibt auch viel Gemeinsames zwischen Abraham, der bereit ist, seine Frau preiszugeben, und Lot, der bereit ist, seine Töchter preiszugeben. Und
Ja,
was
nee,
Schlimmeres
darum, ja.
passiert, liegt eigentlich nur am Eingreifen Gottes, nicht an den Männern, die bereit sind, ihre Frauen und ihre Töchter
Ja.
preiszugeben. Und auch, das werden wir beim nächsten Mal sehen, ist es gar nicht so einfach, dass Abraham bereit ist, Hagar und Ismael zu vertreiben. Auch das ist nicht
Ja.
unbedingt in Ordnung. Also
Ja.
da müssen wir schon, denke ich, auch wenn im Großen und Ganzen Abraham als der große an Gott Glaubende gilt, aber er ist kein Mann, der überhaupt keine Fehler hat.
Nee. Aber er ist auch der Mann, der nicht viel von vielen Wörtern. Das habe ich auch
Ja,
immer
auch das.
gelernt. Ja.
Ja, aber er bleibt eben auch eine Gestalt, an der manches durchaus zu kritisieren ist. Und selbst bei Mose geschieht es noch, dass
Naja.
der auch nicht alles, das zwar das meiste, aber auch nicht alles richtig macht.
Ja. Naja, gut, weil es, wie bei Lot auch, das ist eigentlich doch das Schrecklichste, was man tun kann. Ne? Jemand.
Ja, im Grunde genommen,
Bauen auszuliefern, so.
also man kann, also ich glaube schon so, auch wie ich die mittelalterlichen Ausleger sehe, die finden das zwar auch zum großen Teil nicht in Ordnung, aber ich glaube, das ist schon nochmal auch gesellschaftliche Veränderungen heute in der modernen Zeit, die uns das nochmal unerträglicher machen. Aber die Anzeichen sind durchaus auch schon in traditioneller Auslegung da. Also man brauchte nicht eine feministische Auslegung, um zu sagen, dass das nicht geht.
Nee, ich. Mir hat das damals sehr bewegt. Und ich weiß nicht,
Ja.
mit wem ich damals das studiert habe.
Ja, nein, das bleibt ein dunkler Flecken auf Abraham, das ist überhaupt keine Frage.
Okay, danke.
Frau Fricke.
Ja, ich weiß nicht, zu der abrahamitischen, den drei abrahamitischen Religionen nochmal. Kennen Sie den Engel der Kulturen?
Nein.
Das hat ein Künstler entwickelt, und zwar das Symbol des Halbmondes für den Islam, das Kreuz fürs Christentum und den Davidstern fürs Judentum. Und wenn man die innere Figur herauslöst, gibt es einen Engel. Ich habe ein Bild, was wir gemacht haben von der Ein-Welt-AG, von einer Reise nach Andalusien. Da kann man das vielleicht sehen. Ich habe jetzt das nach oben gehalten. Die
Ja, also ich
innere
sehe die
Figur.
Symbole, die kann ich
Ja,
erkennen.
das ist das
Ja, und
hier.
jetzt, ja, genau. Wenn man jetzt die
Ja,
Umrisse
und
sieht, dann ist auch der Engel
ja,
erkennbar.
genau.
Ja.
Und das haben wir in
Ja.
Hückelhoven auch in unserer nächsten Stadt, wo die Ein-Welt-AG ist, verlegt. Also in den Boden ist es eingelegt worden als Ring, als Engel der Kulturen. Und was einfach aber Zufall ist, dieser Künstler wollte zeigen, dass unsere drei Religionen eigentlich zusammengehören. Und sein kleiner Sohn hätte dann gesagt, aber da ist ja ein Engel drin. Also ich fand das so schön. Ich mag diese Figur total. Und ja, da kommt der Abraham so raus. Wollte ich jetzt nur zeigen, weil es
Ja,
ist.
wenn Sie das gerade in Andalusien erlebt
Genau.
haben, Andalusien, in das islamische Andalusien ist ja nun wirklich auch ein Beispiel, wie die drei Religionen natürlich nicht gleichberechtigt im heutigen Sinne, aber doch recht fruchtbar und friedlich miteinander gelebt haben und von daher sicher auch noch mal eines der historischen Vorbilder, an die man anknüpfen könnte, wenn man versuchen will, eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Ja, auch in Israel gibt es manchmal verschiedene Versuche, künstlerisch das Zusammensein der Religionen so darzustellen. Also das ist natürlich wieder auch eine künstlerische Herausforderung,
Ja, und Maimonides
sowas zu
natürlich auch,
machen.
und da sind ja wirklich alle drei Religionen vertreten. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr abgelenkt,
Nein,
aber
nein, wir haben ja gerade auch noch ein paar
mag
Minuten
das so.
Zeit, also von daher ist das schon durchaus angebracht. Ja, dann denke ich soweit heute zu Abraham und Lot und eben wie gesagt, beim nächsten Mal wird es um Isaak und Ismael und um die beiden Mütter Sarah und Hagar gehen. Man muss vielleicht sogar da sagen, es ist wirklich weniger der Konflikt der Söhne selber, wo gar nicht mal so klar ist, dass sie sich streiten, sondern der Konflikt zwischen den Müttern, die offensichtlich nicht ertragen können, dass es auch noch einen weiteren Sohn gibt und die Frage, wie man damit umgehen kann. Und da ist natürlich auch die Frage eben, weil in der traditionellen Auslegung dann natürlich Sarah als die Stammmutter des Judentums und Hagar als die Stammmutter des Islam gilt, was auch in islamischen Texten, also nicht im Koran selber so direkt gesagt wird, aber in weiteren Entwicklungen man sehen kann. Und von daher hat das natürlich auch eine enorme Relevanz. Ja, dann würde ich sagen, dass wir es für heute so lassen, wenn nicht noch irgendwelche Anmerkungen sind.